Herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil unserer neuen Predigtreihe Unterwegs mit Jesus. Und heute zum zweiten Mal wollen wir uns die Geschichte von Maria, von Jesu Mutter, anschauen. Ich möchte noch einmal den gleichen Predigttext verlesen wie beim letzten Mal, vielleicht etwas gekürzt, aber dass die wesentlichen Punkte wieder da sind. Und zwar lese ich Lukas 1, 30 bis 31, 5, Lukas 1, 30 bis 31, 34 bis 35 und 37 bis 38. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Vers 34. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Vers 37. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Letztes Mal haben wir miteinander betrachtet und ja, ein bisschen miteinander bestaunt, wie vorbereitet Maria war für diese ihre Berufung. Maria war nicht einfach eine Zufallswahl, sondern Maria war, so haben wir es gesagt, ein vorbereitetes Gefäß. Sie war zu Hause in der Heiligen Schrift, sie kannte die Bibel richtig gut. Sie war eine geübte Anbeterin, das haben wir gelernt durch den Lobgesang der Maria. Und sie hatte natürlichen Umgang mit heiligen Dingen. Sie hatte keine Angst vor diesem Engel. Sie dachte darüber nach, was er da gesagt hat. Aber so die ganze Panik, die auf Leute kommt, wenn sie Engel treffen in der Bibel, auch Zacharia oder die Engel, dass sie Angst hatten, sehen wir bei Maria nicht. Und wir haben so ein bisschen mit der Frage geendet, was für einen Einfluss hat dieses geistliche Mädchen wohl auf Jesus gehabt, den Sohn Gottes, und auch auf seinen kommenden Dienst. Ich würde gerne heute genau mit diesem Gedanken einfach weitermachen und ihn zunächst einmal etwas vertiefen und möchte noch einmal betonen, was ja schon so mitgeschwungen hat die ganze Zeit. Maria, ein Mädchen voller Glauben. Ein Mädchen voller Glauben. Wenn ich noch einmal hineinschaue in den Dialog hier mit dem Engel, da hat sie ja schon eine Rückfrage. Ich meine, ein junges Mädchen, 16 Jahre alt, schwanger ohne Mann, da gibt es Fragen. Ja, etwas sehr Intimes. Und sie fragt zurück: Wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wenn ich diese Geschichte in Kontrast setze zu der Engelerscheinung von Zacharias im Tempel, dann muss ich zur Kenntnis nehmen, dass der Engel die Rückfrage von Maria nicht als Unglauben wertet. Der Engel kommt zu Zacharias im Tempel und er sagt: Deine Frau wird einen Sohn bekommen. Und Zacharias stellt eine Frage und sagt: Ja, wie kann das denn sein? Wie soll das denn sein? Woran soll ich das erkennen? Und der Engel sagt: Weil du mir nicht geglaubt hast, wirst du jetzt nicht mehr reden können, bis dieses Kind zur Welt kommt. Also sein Nachfragen wurde als Unglaube gewertet, bei Maria überhaupt nicht. Sie stellt diese Frage: Wie soll das gehen mit der Schwangerschaft ohne Mann? Und der Engel beantwortet die Frage eigentlich genauso, wie Gott immer die Frage beantwortet, wenn wir sagen: Wie soll das gehen? Der Heilige Geist wird über dich kommen. Das ist Gottes Standardantwort auf unsere Frage, wenn wir sagen: Menschlich geht das doch gar nicht. Wie soll das gehen? Der Heilige Geist wird über dich kommen. Maria war ein Mädchen voller Glaube, 16 Jahre alt und so ein tiefes Vertrauen in ihren Gott. Das beeindruckt mich total. Sie bricht dann auf und besucht ja ihre Verwandte Maria, die Frau von Zacharias. Und sie wird begrüßt von der Maria mit den Worten in Lukas 1, 45: Glücklich bist du zu preisen, weil du geglaubt hast. Glücklich bist du zu preisen, weil du geglaubt hast. Denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Auch Maria bestätigt das. Mensch, also die Elisabeth bestätigt das. Du hast geglaubt, du hast diese Verheißung im Glauben angenommen und deshalb wird es passieren. Gott hat nicht einfach über dich verfügt. Ich finde das so bärenstark. Der Glaube der Maria, wenn man dann die Geschichte weiterliest und in die Evangelien reinschaut, war ganz am Anfang des Dienstes Jesu irgendwie schon weiter und tiefer als der von den Jüngern am Ende des Dienstes Jesu. Nachdem sie ihn schon auf dem Wasser haben gehen sehen, nachdem sie gesehen haben, wie er Tote auferweckt hat, wie er blinde Augen geöffnet haben. Ich sage, Marias Glaube war am Anfang größer als der Glaube der Jünger am Ende. Das sehen wir so ein bisschen in Johannes 2, dieses erste Wunder, was Jesus tut. Kein Wunder bisher geschehen. Und diese Hochzeit zu Kana. Und Maria sagt den Dienern da, was er euch tut, das sagt. Man spürt direkt, Maria hatte eine Ahnung. Maria wusste, hier geht noch was. Jesus ist hier. Ein ganz, ganz tiefer Glaube wohnte in diesem Mädchen. Nein, sie wurde nicht von Gott vergewaltigt. Sie sagt Ja zu ihrer Berufung und sie wird Gottes Partnerin bei der Erlösung der Welt. Sie empfängt eine Verheißung. Eine Berufung ist oft eine Verheißung. Gott sagt, das möchte ich mit dir tun. Ich habe etwas Großartiges vor mit deinem Leben. Sie empfängt diese Verheißung im Glauben und sie wird Gottes Partnerin. Maria, die Juniorpartnerin Gottes, so könnte man sagen. Vorhin in der Moderation, da klang das schon mal so ein bisschen an, dass unsere Weihnachtskultur, die beinhaltet ja sehr, sehr viel Unrichtigkeit, um es mal nett zu sagen. Da verschicken wir Karten, da ist ganz viel Schnee drauf. Und vielleicht sollte man mal feststellen, es gab weder damals Schnee noch heute. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal Weihnachten mit Schnee gefeiert haben. Dann gibt es auf diesen Karten kitschige Engel, vor denen kein Mensch sich jemals fürchten würde. Und dann gibt es so diese typische Lagerfeuerromantik. Der Stall, ne? Das ist dann so ein Holzgebäude, so ein richtiger Stall, den es damals überhaupt nicht gegeben hat. Krippe, so verklärte Gestalten. Ja, es ist richtig, das erste Weihnachten, das, was hier berichtet wird, ist ein Bild von unglaublicher Zerrissenheit. Wenn ich euch eine Geschichte erzähle von einem obdachlosen Teenager, von einem Straßenkind irgendwo auf der Welt, die ihr Baby in einem Bahnhofsklo zur Welt bringt. Ich glaube, dann würde ich so atmosphärisch ein bisschen das treffen, was hier passiert. Es war keine schöne Szene. Es war nicht romantisch, sondern es ist ein Bild von absoluter Zerrissenheit. Gottes krasser Rettungsplan für die Welt, der ist so überraschend. Der ist so anders. Gott, der Allmächtige, Schöpfer des Himmels und der Erde, hat einen Plan, diese Welt, diese Menschheit zu retten. Er ist allmächtig. Wie will er das tun? Wie würde er das tun? Also auf diesen Plan hier wäre keiner gekommen. Keine Religion ist jemals auch nur annähernd auf sowas gekommen, dass das ein Rettungsplan Gottes sein könnte. Wie kennen wir Gott aus dem Alten Testament? Nun, er wird uns vorgestellt als großer, allmächtiger, heiliger Gott. Er ist ein Feldherr. Er ist unbesiegbar. Er ist allmächtig. Er steht über allem. Das ist der Gott, den wir so im Alten Testament sehen. Das ist nicht überraschend und ganz ehrlich, das gibt es in vielen Religionen. Auch im Islam heißt es immer wieder, Allah ist groß. Und in den Religionen dieser Welt werden ihre Götter angepriesen. Da ist einer größer und allmächtiger als der andere. Und je nachdem, wie eifrig die Nachfolger sind und die Gläubigen sind, desto lauter brüllen sie, unser Gott ist der Größte. Und genau da ist das Neue Testament und ist das Christentum etwas völlig anderes. Ich glaube auch manchmal, dass wir dazu neigen, das so ein bisschen zu vergessen. Unser Gott ist klein. Ja, er ist auch groß, aber das muss ich ja nicht argumentieren, das ist ja ausreichend bekannt. Aber viel zu wenig wird darüber gesprochen, wie klein Gott ist. Gott wird Mensch, um uns zu retten, und er bestimmt die Umstände seines Kommens selbst. Und wie macht er das? Was wählt er sich da aus? Er bestimmt die Umstände seines Kommens in Niedrigkeit und Armut und liefert sich den Menschen aus. Das ist der springende Punkt. Er liefert sich den Menschen aus. Das ist so ganz anders als dieser Feldherr, als dieser allmächtige Gott auf dem Thron, der dem alles unterworfen ist, der über alles herrscht, der über alle überlegen ist. Er liefert sich aus, völlig hilflos. Er liefert sich den Menschen aus. Das ist dieser krasse, überraschende, geniale Rettungsplan. Man hätte doch wenigstens sagen können, hey, hier kommt der Sohn Gottes, hier kommt der Messias, die Juden haben auf ihn gewartet. Also doch wenigstens im besten Krankenhaus von Jerusalem, oder? Doch wenigstens Bodyguards an der Türe, um die Presse wegzuhalten. Das sind doch Pressevertreter aus der ganzen Welt. Hier kommt ein Messias zur Welt. Der allmächtige Gott wird Mensch. Eine riesige Feier, ein nationaler Feiertag könnte ausgerufen werden. Aber nein, dieser Gott ist anders und sein Rettungsplan ist anders. Wenn man mal über die Attribute unseres Gottes nachdenkt, gerade so Altes Testament, Neues Testament, dann merkt man, was sich hier im Neuen Testament tut und was so anders ist in dem, was wir glauben. Jesus war ja angekündigt, der Prophet Jesaja hat ihn auch angekündigt, Jesaja 9, Vers 5, mit folgender Beschreibung. Jesaja sagt, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen, man nennt ihn starker Gott. Man nennt ihn, und da sind noch einige andere Worte, ich habe mal eins rausgegriffen, man nennt ihn starker Gott. Soweit so gut, soweit nicht überraschend, soweit bekannt. Dieser starke Gott wuchs dann auf als Mensch unter uns und gab dann einmal eine Selbstauskunft und sagt dann in dem Matthäus 11, Vers 19, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist ein Knaller. Gott ist groß und allmächtig, allgegenwärtig, allwissend, ewig. Das kennen wir schon. Das kennen wir überall aus den Religionen. Ein Gott, der von sich sagt, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jesaja sagt, man nennt ihn starker Gott. Und worin besteht die Stärke dieses Gottes? Nun, ich glaube, dass Jesus das hier ein Stück weit beantwortet. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Eine völlig andere Art der Leitung. Eine völlig andere Herangehensweise. Dieser König kommt und wird so niedrig und rettet damit die Welt. Das ist dieser ungewöhnliche Rettungsplan Gottes. Und als Gott dafür einen Partner suchte, beziehungsweise eine Partnerin suchte, da erwählt er ein junges Teenager-Mädchen vom Dorf, dessen Herz er schon lange Zeit vorher vorbereitet hat. Ein Herz, das schon ganz lange für Jahwe geschlagen hat, das sich in seinem Wort auskannte. Und sie wird zu seiner Partnerin in diesem krassen Rettungsplan. Ich möchte noch einmal unterstreichen, weil es ist nicht selbstverständlich. Es gab dabei einen Preis zu bezahlen. Und der Preis für Maria war unglaublich. Fangen wir mal an in der damaligen Zeit, über die Schande einer unehelichen Schwangerschaft zu sprechen. Die Älteren unter uns, die vielleicht so ein bisschen kurz nach dem Krieg in den 50er, 60er Jahren, da war das auch noch so ein bisschen, ein Mädchen war dann schwanger und da war dann kein Mann verfügbar und das war so ein bisschen anrüchig. Aber selbst das, selbst diese Zeiten kann man nicht vergleichen mit dem, was hier geschieht im Judentum. Das ging gar nicht. Wenn du ungewollt schwanger warst, ja, als Mädchen, dein Leben war zerstört. Das Einzige, was sie retten konnte, ist, dass Josef dann vielleicht gesagt hätte, ja, ich war's. Dann haben sie halt nicht gewartet, das wäre dann noch so halb okay gewesen. Damit wäre man noch durchgekommen. Apropos Josef, als der Engel ihr sagt, du wirst schwanger werden, ohne Mann, der Heilige Geist, hat sie da an Josef gedacht? Ich glaube schon, oder? Würde Josef verstehen? Also ich weiß nicht, Wenn meine junge Braut zu mir kommt und wir haben enthaltsam gelebt aus religiösen Gründen, weil wir glauben, dass es so richtig ist, und sie sagt mir, du, ich bin schwanger, ist vom Heiligen Geist, nicht was du denkst, ist vom Heiligen Geist. Und Josef, die Bibel beschreibt, er ist ein sehr, sehr rücksichtsvoller Mann, aber er ist auch ein Mann und er hat auch seinen Stolz. Er hat vor, sie zu verlassen, aber nicht öffentlich. Er will nicht, dass sie an den Pranger gestellt wird. Er will ihr das Schlimmste ersparen. Er will sie heimlich verlassen, aber er will weg. Und im Traum sieht er dann einen Engel und kriegt eine Anweisung. Er soll dieses Kind als seins nehmen und er sagt ja dazu. Wow. Hat Maria sich darum Sorgen gemacht? Und wisst ihr, ich habe auch schon manches geträumt. Hat Josef eigentlich jemals an diesem Traum gezweifelt? Kamen da manchmal Zweifel auf? Ist das jetzt wirklich ein Engel gewesen? Ist das jetzt wirklich ein Reden Gottes gewesen? Und dann ist das Baby da und dann kommen drei fremde Männer aus dem Nichts mit teuren Geschenken. Kinders, ich weiß es nicht. Ich glaube, das war alles überhaupt nicht einfach. Maria lässt sich da ein auf ein Abenteuer und bezahlt einen ungeheuerlichen Preis. Ganz viele Historiker glauben ja, dass nur die Männer zu dieser Zählung mussten. Josef nahm Maria mit, sie sollte dieses Kind heimlich kriegen. Das sollte zu Hause keiner vielleicht mitbekommen, dass dieses Kind jetzt kam. Die Strapaze, ja, im 9. Monat, ganz kurz vor der Entbindung, das hätte sie gar nicht gemusst. Er nahm sie mit, um das heimlich zu machen. Das also sagen zumindest sehr viele Historiker und es klingt für mich ziemlich glaubhaft. Ihr Baby wird geboren, nicht in so einem schönen Holzstall, der so ein bisschen aussieht wie eine Sauna im Garten, sondern in einer Höhle. Das wurde damals für Tiere benutzt. Es war einfach eine Höhle in einem Berg, in einem Felsen. Das Baby kommt in einen Futtertrog, nicht in so eine schöne Krippe, die dann noch so ein bisschen schwingt mit einem schönen Kissen drin. Das, woraus die Tiere fressen, darin kommt ihr Baby. Es sind mehr Tiere als Menschen zur Gegend. Es ist ein Stall. Der Gestank ist so, wie es in einem Stall eben riecht. Und die Menschen, die da sind und das wahrnehmen, sind Hirten. Und die galten damals als gottlose Menschen, die waren ausgeschlossen vom religiösen Leben, gottlose und asoziale. Was für ein Staat. Am 8. Tag gehen sie zum Tempel und das Baby Jesus wird Gott geweiht nach dem Gesetz und da wird ein Lamm geopfert. Wenn man aber zu arm war für ein Lamm, dann eben eine Turteltaube. Und für den Sohn Gottes wurde eine Turteltaube geopfert. Das Opfer der Hartz-IV-Empfänger, das Opfer der Ärmsten der Armen, eine Turteltaube, das ging eben für jeden, wird für den Sohn Gottes geopfert und kein Lamm. Danach kommen Asylantenjahre in Ägypten, wo man als Asylant irgendwo lebte und bangen musste um sein Leben. Maria bezahlt einen ungeheuren Preis. Wovon träumen denn junge Mädchen, Teenager, wenn sie 12 und 13 und 14 sind? Naja, viele träumen davon, berühmt und beliebt zu sein, vielleicht Filmstar zu werden, Tänzerin, Sängerin. Und wenn sie ein bisschen älter, dann träumen sie vielleicht davon, sich zu verlieben, verheiratet zu sein, glücklich zu werden, Kinder zu haben, Familie zu gründen, erfolgreich zu sein. Einen guten Beruf auszuüben, würde heute dazugehören und das dann auch unter einen Hut zu bringen. Das ist das, wovon junge Mädchen, Teenager-Mädchen träumen. All das war nicht Marias Traum. All das war ihre Berufung und Maria sagt ja zum Plan Gottes für ihr Leben und für die Rettung der Welt. Das beeindruckt mich unfassbar. Meine Wertschätzung für diesen biblischen Charakter Maria, der ist in den letzten Tagen so exorbitant noch mal ganz neu gewachsen. Sie sagt ja zum Plan Gottes für ihr Leben. Es gab diese Berufung. Sie sollte die Mutter Jesu werden. Sie sagt ja dazu und bezahlt einen ungeheuren Preis. Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Und ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich wiederhole mich hier gerne, weil ich finde, ich kann das nicht oft genug unterstreichen. Sie ist die Juniorpartnerin Gottes. Gott hat vor, ein Unternehmen zu starten. Das Unternehmen heißt Rettung der Welt. Und Maria ist in diesem Unternehmen nicht eine Angestellte und schon gar keine Sklavin, sondern sie ist Juniorpartnerin Zwei gründen hier ein Unternehmen und zwei bezahlen hier einen Preis. Der allmächtige Gott gibt seinen eingeborenen Sohn, seinen einzigen Sohn, ja, und Maria auch. Sie gibt ihren Sohn Jesus und weiht ihn Gott. Sie gibt ihre Jugend, sie gibt ihre Träume, sie gibt ihren guten Ruf, sie gibt all die Sicherheiten, die man im Leben haben könnte. Sie ist Gottes Partnerin. Das berührt mich so tief. Wenn wir von Gottes Mädchen sprechen, so nenne ich auch immer gerne mal die Gemeinde. Und ich möchte vielleicht noch mal so ein bisschen über die Frage mit euch nachdenken: Was könnte Gottes Mädchen, die Gemeinde, von Gottes Mädchen Maria lernen? Was könnten wir als Gemeinde von dieser Frau, von diesem tapferen, mutigen Mädchen lernen? Nun, das Erste, was sich mir aufdrängt, ist, dass Krippe, Kreuz und Krone untrennbar zusammengehören. Krippe, Kreuz und Krone gehören untrennbar zusammen. Es gibt so zwei, also es gibt viele Gattungen von Christen, aber ich möchte mal über zwei Gattungen von Christen sprechen. Die eine, das sind so die Krippe-Christen. Das ist so dieser ganze Weihnachtskult, den wir manches Mal erleben. Man hat vielleicht so im Laufe des Jahres nicht so viel mit dem christlichen Glauben zu tun, aber Weihnachten ist ganz, ganz wichtig. Und ja, das Christkind kommt und der Weihnachtsbaum und die Krippe und die Geschenke und man geht auch mal in die Kirche und das ist ja auch alles okay. Das ist ja auch alles okay, wenn einem das heilig ist und wenn einem das wichtig ist. Das ist ja schön, dass Menschen das machen. Es ist so gut, wenn man nicht dabei stehen bleibt. Es geht im Evangelium um sehr viel mehr als um die Krippe. Aber dann kenne ich auch andere Christen, das sind so Krone-Christen. Ja? Das klingt so ein bisschen, das ist ein Wellness-Evangelium, an dem ganz vieles stimmt. Ganz vieles, was da gesagt wird, stimmt. Es ist nur manchmal so, dass etwas weggelassen wird. Jesus wird angebetet und in allen Liedern, die gesungen werden, und es ist immer wieder dieses Jesus-Bild, er hat eine Krone auf dem Kopf, er hat ein Schwert in der Hand, er sitzt auf dem Thron, er ist ein Sieger. Und die Theologie ist, und wir sind ja in ihm, wir sind Sieger in ihm. Und all das ist ja irgendwie auch richtig. Er hat gesiegt am Kreuz von Golgatha. Das ist alles nicht falsch. Sehr oft geht dann die Verkündigung einher mit so einem gewissen Wohlstandsevangelium. Ja, dass wenn wir in ihm sind und wenn wir in ihm auch Sieger sind, dann haben wir auch einen gewissen Wohlstand und Gesundheit. Wir sind immer gut drauf, wir sind immer glücklich und das, was wir tun, das gelingt. So ein Wellness-Evangelium. Noch einmal, ganz viel stimmt davon. Jesus hat uns verheißen, wenn wir in ihm sind, wenn wir ihm nachfolgen, dass wir ganz viel Freude haben werden, unkaputtbare Freude haben werden, die uns keiner nehmen kann. Er hat gesagt, dass er uns versorgen wird. Wir haben ganz, ganz viel wunderbare Zusagen für dieses Leben und über dieses Leben hinaus. Gar keine Frage. Aber manchmal muss man diese Christen auch daran erinnern, dass die Krone erst am Ende kommt. Dies ist noch nicht der Himmel. Und das ist, was Gottes Mädchen, die Gemeinde, vielleicht von Gottes Mädchen Maria auch lernen kann. Maria verstand Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen, dass das eine ganz, ganz lohnende Lebensperspektive war, auch jetzt in aller Zerrissenheit. Diese Zerrissenheit auch auszuhalten und diesen Preis zu bezahlen. Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Das kennen auch die Krippe-Christen und das kennen die Krone-Christen. Maria weiß aber auch, um den Preis, der zu bezahlen ist, ein Partner Gottes zu sein, eine Partnerin Gottes zu sein. Und das können wir lernen. Jesu Botschaft an die Welt ist für mich ziemlich eindeutig. Er sagt, ich bin der Gott, ich bin der Retter der Verachteten, der Armen, der Obdachlosen, der Asylanten, der Sexarbeiter, der Zöllner. Ich bin der Gott der Alkoholiker, der Junkies, der Vereinsamten, der AIDS-Infizierten, der psychisch Kranken. Ich bin gekommen für die Unterdrückten, die Behinderten, die chronisch Kranken, die Knastbrüder. Das sind die Menschen, für die ich gekommen bin. Die Menschen, die keiner will. Und liebe Schwestern und Brüder, bis zum heutigen Tag will er sie erreichen. Das Evangelium den Armen, er will sie erreichen. Wie kann er das? Wie kann das gehen? Nun, er braucht immer wieder Partner auf dem Weg ganz nach unten. Wie damals mit Maria. Er braucht immer wieder Partner auf dem Weg ganz nach unten. Und das werden wahrscheinlich nicht so sehr Krippe-Christen sein können, aber auch nicht so sehr Krone-Christen. Sondern das werden Christen sein, die verstehen, dass Krippe, Kreuz und Krone klipp und klar zusammengehören und nicht voneinander getrennt werden können. Jesus sagt später in Markus 8 von Vers 34, wer mein Jünger sein will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich und für Gottes rettende Botschaft aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Das lernen wir doch von Maria. Sie hat ihre Träume, sie hat all das aufgegeben und wurde zu einer Partnerin Gottes. Und wenn Jesus sagt, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen, er hat ja das Kreuz für uns getragen. Er hat uns ja dadurch erlöst. Das hat er ja für uns getan. Was bedeutet das denn für uns, unser Kreuz auf uns zu nehmen? Nun, es bedeutet, es wird etwas kosten. Das Kreuz bedeutet, es wird etwas kosten. Und die Krone bedeutet, es wird sich sehr, sehr lohnen. Und ich sage dir, du wirst auch kein glücklicheres Leben führen können, als ein Partner, eine Partnerin Gottes, immer wieder auf dem Weg nach unten. Gott möchte Menschen erreichen. Und vor allen Dingen möchte er Menschen erreichen, die am Boden sind und ganz unten in der Gesellschaft. Und da kann Gottes Mädchen, die Gemeinde, ganz, ganz viel lernen. Vielleicht könnte das so ein Fazit aus dieser Predigt sein, dass wir wieder neu mit diesem Gebet leben. Vielleicht möchtest du das beten heute Abend. Vielleicht möchtest du mit diesem Gebet unterwegs sein in der kommenden Woche. Jesus, ich stelle mich dir zur Verfügung. Ich möchte dein Partner sein in aller Schwäche. Ich möchte mich vorbereiten wie Maria. Ich möchte dein Wort im Herzen tragen, aber ich möchte mich dir zur Verfügung stellen. Wen willst du durch mich erreichen? Wollen wir das mal beten diese Woche? Herr, wen willst du durch mich erreichen? Wisst ihr, manchmal wollen wir gerne Menschen schon erreichen, aber die Menschen, die wir erreichen wollen, die sind so wie wir. Vielleicht gebildet, vielleicht nett, vielleicht einen ähnlichen Musikgeschmack. So tolle Nachbarn, die sind erfolgreich, die und denen würden wir so gerne mal mit zur Gemeinde bringen. Denen würden wir so gerne mal was von Jesus erzählen, aber es ist schwer. Und wenn wir nur anfangen, dann merken wir, die wollen nicht evangelisiert werden. Die haben ihr Leben im Griff. Aber da gibt es die Einsamen, da gibt es die Kaputten. Da gibt es den, der gerade nach Jahren von seinem Partner verlassen wurde, weggeworfen wie Dreck und der zu Hause sitzt in schreckliche Depressionen. Ja, das sind nicht die schönsten Besuche. Das ist für uns nicht so attraktiv. Herr, wen willst du durch mich erreichen? Du möchtest, du suchst Partner und Partnerinnen auf dem Weg ganz nach unten. Und Herr, hilf mir, wenn ich die falsche Brille aufhab, wenn ich immer nur die falschen Leute sehe. Und wenn ich die Armen und die Kaputten und die Gemobbten und die Leute in meinem Umfeld, denen es wirklich nicht gut geht, einfach so schnell übersehe. Herr Jesus Christus, allmächtiger Gott, ich sage ja. Ich möchte dein Partner sein, deine Partnerin sein, auf deinem Weg nach unten. Danke für Maria, Gottes Mädchen, von der wir als Gemeinde Gottes Mädchen so viel lernen dürfen. Amen. Ich würde sehr, sehr gerne noch mit uns beten. Jesus, ich bin tief bewegt von dem, was ich in deinem Wort hier finde. Ich bin tief bewegt, wie ernst Menschen es mit dir gemeint haben und gemacht haben. welche Partner du auserwählt hast und wie du dein Leben mit ihnen geteilt hast, aber doch mit keinem intimer, tja, als mit deiner Mama, als mit der Frau, in deren Leib du herangewachsen bist. Herr, ich danke dir so sehr dafür, dass du uns als Partner willst, dass du uns nicht als Sklaven willst, als Angestellte willst, als Befehlsempfänger, sondern dass du Junior-Partner suchst, um in dieser Welt etwas zu bewegen. Und Herr, ich möchte das beten in dieser Woche und ich hoffe, dass viele meiner Schwestern und Brüder, die mich jetzt hören, mit diesem Gebet in dieser Woche gehen. Herr, wen willst du durch mich erreichen auf deinem Weg nach unten? In dieser Woche, bei diesem Weihnachtsfest, wer ist einsam, wer ist alleine? Wer braucht so dringend jemand? Ich bitte dich, Heiliger Geist, öffne unsere Augen und führe uns. Und lass uns gute Juniorpartner Gottes sein und Teil deines wunderbaren, genialen Heilsplans. Amen.